NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Wir reden über etwas, was uns nahezu alle angeht, es sei denn, Sie sitzen im Eigenheim, was bezahlt ist. Nämlich wir reden heute Abend über Mieten. Diese steigen bekanntlich. Das Angebot der Mietwohnungen ist knapp. Heute die Nachricht: In Deutschlands Großstädten fehlen 2 Millionen bezahlbare Wohnungen. 2 Millionen fehlen. Wir fragen, woran liegt das, dass bezahlbarer Wohnraum so knapp ist? Und was heißt eigentlich bezahlbar? Wie viel des Einkommens wird für die Miete ausgegeben? Frage auch an Sie, wie viel geben Sie aus? Und wie lassen sich diese Mieten eventuell regulieren oder bremsen? Und eine Frage, die auch spannend ist, wie verändert dies alles die Städte, die hohen Mieten in den Städten? Inwieweit verändert sich das Stadtbild und das Leben in den Städten? Konkrete Frage an Sie, hohe Mieten, was erleben Sie? Wie hoch ist Ihre Miete? Wird sie womöglich erhöht? Und was glauben Sie, wie geht das weiter in den Städten mit dem Leben, wenn die Mieten dort weiterhin steigen? 08000 441 777.
Also ich gehe davon aus, dass in den letzten Jahren ganz viele Wohnungen aus der öffentlichen Hand in Investoren übergegangen sind und die dann durch Modernisierung oder Veränderung einfach deutlich teureren Wohnraum geschaffen haben. Es geht wirklich um die durchschnittliche Familie, für die einfach Wohnraum nicht mehr genügend da ist.
Ich glaube, da wird ziemlich viel spekuliert mit Wohnungen und Leerstand.
Die Politik müsste eingreifen und regulieren. Man darf der Wirtschaft nicht den Wohnraum überlassen und die hemmungslosen Investoren, die in den Markt eingreifen und die Preise verderben, die müssen zurückgepfiffen werden.
Ich denke, die Gemeinden und die Städte könnten was tun, wenn sie mehr Maßnahmen zum Wohnraum schaffen ergreifen würden.
So 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen, das ist halt ein Problem. Das ist nicht mehr bezahlbar. Nicht? Also da liegst du jetzt beim Tausender. Früher war das teilweise die Hälfte.
Das ist alles so teuer, oder? Ich habe 40 Quadratmeter für 800 Euro gerade. Und ich finde keine andere Wohnung leitet.
Also ich erlebe, dass etliche aufgrund der Wohnungsnot überhöht teure Mieten bezahlen. Und oft weit über die Hälfte des Gehalts. Die Politik müsste bestimmen, so und so viel Anteil öffentlich geförderter Wohnungen sind notwendig. Eigentumswohnungen begrenzen.
Ich glaube, es wäre schlauer, mehr zu investieren außerhalb der Großstädte und nicht alle Leute dazu zu bringen, in die Großstadt ziehen zu wollen.
Wie bleiben Mieten bezahlbar? Darüber reden wir heute Abend. Und einige Vorschläge haben Sie eben schon gehört, gesammelt von Silvia Buckel. Und wir fragen auch Sie, wie ist das bei Ihnen? Was zahlen Sie an Miete? Was glauben Sie, wo geht das hin? Und wie verändert sich das Leben in der Stadt, in den Städten, wo die Wohnungen zum Teil für Normalverdiener nicht mehr zu bezahlen sind? 08000 441 777. Dr. Lisa Maria Rödel ist im Vorstand des Mietervereins zu Hamburg. Guten Abend, Frau Rödel.
Schönen guten Abend.
Frau Rödel, mögen Sie uns verraten, was Sie für Wohnen ausgeben im Verhältnis zu Ihrem Gehalt, oder ist das zu intim?
Da halte ich mich einmal zurück.
Da halten Sie, aber Sie, gut, ich frage nachher nochmal nach. Bei uns ist auch Joscha Metzger, er ist, wenn man so will, Doktorand. Er schreibt eine Doktorarbeit über Wohnungsmarkt und Wohnungspolitik. Mögen Sie uns verraten, wie viel Sie prozentual an Miete zahlen?
Ja, guten Abend. Ich habe gerade schon damit gerechnet, dass die Frage kommt. Ich habe es jetzt nicht im Vorhinein ausgerechnet, aber wenn ich es grob überschlage, dann würde ich sagen, komme ich wahrscheinlich knapp auf ein Drittel.
Auf ein Drittel.
Mhm.
Ob ein Drittel so gemäß ist, darüber reden wir im Laufe der Sendung. Jede, die uns jetzt zuhört, kann ja mal kurz mal rechnen, wie viel von dem Nettogehalt geht für Wohnen eigentlich im Monat drauf. Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer Deutscher Städte- und Gemeindebund. Herr Landsberg, Sie wissen, was ich Sie jetzt fragen möchte. Mögen Sie mir antworten?
Ja, natürlich.
Klar. Na dann los.
Also ich bin ein Sonderfall und das passt vielleicht auch zu unserem Thema. Ich habe ein bezahltes Eigenheim mit meiner Familie in Bonn und habe eine Mietwohnung in Berlin. Und da habe ich Glück, denn ich habe einen ganz alten Vertrag von vor 15 Jahren und das sind etwa 10-12% meines Gehaltes. Aber wenn ich morgen ausziehe, da freut sich der Vermieter schon jetzt.
Warum?
Weil er dann natürlich mehr Miete verlangen wird.
Mhm. Wir reden heute Abend über die Frage, wie bleiben Mieten bezahlbar? Lassen Sie uns mal mit einer Bestandsaufnahme beginnen. Wo fehlen Wohnungen? Auf dem Land, in kleineren Städten, in großen Städten? Herr Metzger, haben Sie einen Überblick, wo Wohnungen fehlen?
Also ich würde jetzt nicht mir zumuten, dass ich einen gesamten Überblick habe, aber ich glaube, man kann ganz gut sich der Feststellung anschließen, dass die Wohnraumversorgung insgesamt in Deutschland räumlich und sozial polarisiert ist, in unterschiedlichen Regionen sich das unterschiedlich darstellt und wir, glaube ich, ganz grundsätzlich und generell sagen können, dass der Wohnungsmangel eigentlich vor allem ein Phänomen der Städte ist und da vor allem der Großstädte und Universitätsstädte. Aber wir stellen auch fest, dass jetzt so in den letzten Jahren, nachdem die bekannten großen Städte so die ersten Vorsprünge gemacht haben sozusagen bei der Preissteigerung, dass jetzt auch immer kleinere Städte nachziehen. Aber es gibt nach wie vor vor allem auch viele ländliche Regionen, in denen natürlich der Wohnraummangel nicht so evident ist, wo vielleicht man sogar immer noch einfach Wohnungen finden kann.
Und auch preiswerte Wohnungen finden kann. Frau Rödel, wenn wir über diesen Wohnungsmangel reden, welcher Typ Wohnung fehlt denn eigentlich auf dem Markt?
Die Sozialwohnungen fehlen definitiv und der Mieterverein fordert ja pro Jahr mindestens 8000 neue Wohnungen und davon mindestens ein Drittel Sozialwohnungen.
Lassen Sie uns kurz definieren, damit wir wissen, worüber wir reden. Was verstehen Sie unter Sozialwohnung?
Öffentlich geförderte Wohnungen.
Und haben die eine Preisgrenze nach oben, was den Quadratmeterpreis angeht?
Ja, sie unterliegen dann der öffentlichen Bindung. Das Problem ist in der Regel für nur 15 Jahre. Das ist eben genau auch das Problem, weil wir natürlich im Moment uns eigentlich die günstigen Zinsen sichern sollten und deswegen auch eine längere Bindung gefordert wird.
Das heißt, wenn ich jetzt Investor bin und Wohnungen baue, dann unterliege ich dieser Bindung als Sozialwohnung 15 Jahre und dann ist sie frei.
Genau.
Dann kann,
genau,
kann ich dann hemmungslos zuschlagen? Ich sag's, formuliere es mal so.
Gut, wir haben jetzt in Hamburg eine Kappungsgrenze. Also ich kann dann die Miete erhöhen anhand des Mietenspiegels. Allerdings innerhalb von 3 Jahren maximal 15%.
Herr Landsberg, Sie sind Hauptgeschäftsführer Deutscher Städte- und Gemeindebund. Welche Entwicklung sehen Sie denn, begrenzen wir uns mal auf die Städte, wenn es um die Dynamik der Miete geht?
Also wir sehen das mit großer Sorge. Das ist ja nicht nur eine Frage, ob Menschen jetzt viel oder wenig bezahlen, sondern in Teilbereichen wird das zum sozialen Sprengstoff in den Städten. Und wenn man mal analysiert, woher kommt das plötzlich? Das kommt daher, dass wir viele Dinge falsch vorhergesehen haben. Noch vor wenigen Jahren hat es geheißen, also in Deutschland, die Bevölkerung geht dramatisch zurück. Jetzt geht sie aber gar nicht zurück, sondern sie wächst, zum Beispiel auch durch Zuwanderung aus dem EU-Ausland. Wir sind attraktiv als Land, wo man gut arbeiten kann. Dann haben wir gesagt, die Geburtenrate geht zurück. Nein, sie geht nicht zurück, sie steigt. Dann haben wir, das muss man auch offen zugestehen, natürlich in früheren Jahren, Bund, Länder, aber auch Kommunen, Sozialwohnungen verkauft in der Finanznot. Was wären wir froh, wenn wir sie jetzt hätten? Und hinzu kommt, dass wir nicht schnell genug, nicht preiswert genug und viel zu bürokratisch bauen. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, dann kriegen Sie eine grobe Ahnung, wie schwierig das ist, daran etwas zu ändern. Es kommt ein weiterer Punkt hinzu, der Trend zur Singlewohnung. Es gibt immer mehr Leute, die früher vielleicht zusammen gewohnt haben, die auch aus beruflichen Gründen, ich habe mich ja selber da auch genannt, eben eine Wohnung brauchen und dann auch nur eine kleine. Da ist die Zahl überschaubar. Und umgekehrt für sehr kinderreiche Familien ist sie auch sehr überschaubar. Und wenn Sie das alles zusammenmengen, dann erklärt sich die Situation, die wir leider haben, die allerdings, das muss man auch mal fairerweise sagen, die Politik erkannt hat. Nur es lässt sich einfach nicht so schnell drehen. Das fängt schon damit an, selbst wenn Sie als Stadt jetzt Geld in die Hand nehmen, wir haben ja das Problem, dass teilweise auf unsere Ausschreibung sich gar kein Handwerker mehr meldet, weil wir eben boomen. Und so haben wir im letzten Jahr es mal gerade auf 348.000 Baugenehmigungen gebracht. Wir bräuchten mindestens 100.000 mehr. Es wird ein langer Weg, aber das Problem ist erkannt.
Gut, Sie haben schon viele Facetten angesprochen, zum Beispiel auch das Bauen oder Wohnraum erstellen. Darüber reden wir noch. Ich würde gerne bei dem sozialen Sprengstoff bleiben, den Sie erwähnt haben. Was meinen Sie damit?
Also ich meine damit, dass natürlich Menschen unzufrieden werden, wenn praktisch das ganze Geld für die Wohnung drauf geht, dass sie auch unzufrieden werden, wenn sie das Gefühl haben, selbst wenn ich Geld habe, ich habe gar keine Chance, weil vor einer frei werdenden Wohnung nicht 5, sondern 10 oder 50 stehen und sie damit natürlich letztlich auch dem Vermieter Mietpreisbremse hin und her irgendwie ausgeliefert sind. Dann das Viertel, die gestern, naja, nicht so doll waren, wo sie vielleicht noch auch einigermaßen preiswert wohnen konnten, plötzlich Hype sind, mit der Folge, dass sie wahnsinnig wahnsinnig teuer werden. Dass eben eine gewachsene Struktur dann auch kippt, da kann man natürlich als Stadt eine Menge gegen tun, aber ganz einfach ist das nicht. Und wenn das alles zusammenkommt, dann haben wir so Situationen, wir hatten das ja gerade vor wenigen Tagen in Berlin, dass Leute auf die Straße gehen und demonstrieren gegen hohe Mieten. Und das meine ich damit, dass das schon auch ein ganz wichtiger sozialer Aspekt ist.
Wir reden mal darüber, wie viel man ausgeben muss heutzutage, um zu wohnen in Relation zum Nettogehalt. Das muss man, glaube ich, berücksichtigen. Frau Rödel, haben Sie eine Zahl? Wie viel Prozent des Nettogehaltes müssen die Menschen hier im Land für Miete zahlen?
Also im Hinblick auf den Mietenanstieg muss man für Hamburg berücksichtigen, dass wir jetzt seit Dezember den neuen Mietenspiegel draußen haben. Also der ist neu veröffentlicht worden. Und wir haben einen Anstieg von 5,2%. Das heißt, dass von rund 8 Euro pro Quadratmeter wir jetzt bei 8,44 Euro sind. Und dann kann man davon ausgehen, dass im Grunde im Durchschnitt so ein Drittel des Nettoeinkommens ausgegeben werden. Wobei, ja, das natürlich Durchschnittszahlen sind. Und wir gerade eben auch jetzt beobachten anhand des neuen Mietenspiegels, dass da eben auch eine große Angst seitens der Mieter besteht, die jetzt mit den Mieterhöhungen zu uns in die Beratung kommen und einfach sehr große Sorge haben, dass es ungebremst so weitergeht, gerade vor dem Hintergrund, dass natürlich auch die Mieter merken, die Mietpreisbremse funktioniert nicht. Es gibt viel Verunsicherung, auch im Hinblick auf neuere gerichtliche Entscheidungen.
Wenn Sie von 8,44 sprechen, ist das natürlich ein Durchschnittswert.
Ja.
Kennen Sie auch Spitzenwerte?
Ja, das kommt natürlich jetzt auf die Wohnlage drauf an. Wir haben auch ein neues Wohnlagenverzeichnis seit Dezember 2017 veröffentlicht. Und wir hatten jetzt das Problem, dass viele normale Wohnlagen in die guten Wohnlagen umgestuft worden sind. Maßgeblich sind auch neue Indikatoren, die da eine Rolle spielen. Die Bodenrichtwerte sind ein Aspekt. Vornehmlich handelt es sich allerdings um den Statuswert, der damit reinspielt. Verkehrsanbindung, Schulen etc. Zu einer kleineren Prozentzahl. Und da muss man eben von ausgehen, in guten Wohnlagen werden auch 16 Euro gezahlt. Ja. Und nach oben hin gibt es da natürlich auch nicht unbedingt eine Grenze.
Herr Metzger, wenn Sie sich mit dem Wohnungsmarkt beschäftigen, was sorgt eigentlich dafür, dass in gewissen Stadtteilen die Mieten durch die Decke gehen? Oder was ist wieder, wie Herr Landsberg hat das vorhin gesagt, es gibt plötzlich Stadtteile, die sind total hip und plötzlich wird es teurer.
Ja.
Ist das denn ein zügelloser Markt, dass die Investoren sagen können oder die Vermieter, mein Stadtteil wird jetzt zunehmend besser, bessere Wohnlage, wird sogar deklariert und kann dann hemmungslos die Miete erhöhen?
Ich würde mal versuchen, auf das, was jetzt meine Vorrednerin und mein Vorredner gesagt haben, einzugehen. Genau nach oben hin scheint es da im Moment irgendwie wenig Grenzen zu geben, beziehungsweise man kann auf jeden Fall feststellen, dass von Jahr zu Jahr die Angebotsmieten, die man so finden kann, in den einschlägigen Online-Portalen höher werden. Ich habe jetzt zuletzt auch schon Mieten in den angesagten Stadtteilen von Hamburg, wie zum Beispiel St. Pauli und St. Georg, eben auch Mietangebote bis zu 23 Euro den Quadratmeter gesehen. Also es ist tatsächlich einigermaßen verrückt in manchen Fällen. Und ich würde jetzt aber, was die Frage angeht, warum denn jetzt eigentlich in einzelnen Stadtteilen, nochmal an die Antworten von Herrn Landsberg anknüpfen, der ja im Prinzip zwei Gründe genannt hat für die Entwicklung auf den Wohnungsmärkten, die wir im Moment sehen. Und zwar hat er einmal gesagt, es gibt die Nachfrage, dass die Leute jetzt eben wieder in die Städte kommen, wo wir vorher gedacht haben, es gäbe einen langfristigen Bevölkerungsrückgang. Und es gibt eben die Politik, die aufgrund falscher Prognosen in der Vergangenheit eben zum Beispiel auch öffentliche Wohnungen privatisiert hat. Ich würde auf der einen Seite ganz gerne diese Sache mit der Nachfrageseite noch so ein bisschen differenzieren sozusagen und würde das gerne mit dem Begriff Reurbanisierung in Zusammenhang bringen und dann auch Gentrifizierung. Ich weiß nicht, wie weit ich da jetzt ausholen soll.
Ich frage mal nach. Reurbanisierung heißt was?
Reurbanisierung heißt erstmal, dass die Städte wieder interessant werden.
Gut.
Und das hat eben verschiedene Gründe. Das geht eben nicht nur darum, dass die Leute sich denken, ach, jetzt wäre es total nett, in der Innenstadt zu wohnen, während ich vorher mein Eigenheim am Stadtrand haben wollte, sondern dass das eben auch Prozesse sind, die wiederum zu tun haben mit den Jobs, die wir haben, mit der ökonomischen Struktur, die wir haben, wo die Leute überhaupt ihre Arbeit finden, welche Mobilität sie praktizieren wollen und so weiter.
Oder kann auch eine Modeerscheinung sein, dass man sagt, ja, vor Jahren war es innen, ich ziehe aufs Land oder in den sogenannten Speckgürtel, weil meine Kinder da in Ruhe auf der Wiese sind. Und jetzt haben wir ein anderes Leben, ein anderes Lebensgefühl. Jetzt brauche ich das pulsierende Stadtleben. Ist das auch eine Mode?
Das hat ganz bestimmt was mit Lebenswandel und insofern auch mit Moden zu tun. Ich würde es aber nicht unabhängig von der Ökonomie sehen sozusagen, weil es natürlich auch vor, sagen wir, 20, 30 Jahren für viele Menschen viel leichter war zu sagen, ich habe hier einen guten Job, der ist langfristig angelegt, da kann ich einen Kredit aufnehmen und dann kann ich mir eben auch ein Eigenheim auf Kredit leisten. Das ist ja in vielen Fällen heutzutage nicht mehr so. Also selbst viele Leute, die man so im Allgemeinen wie auch immer zur Mittelschicht rechnet, können sich ja diese langfristigen Kredite eigentlich gar nicht mehr erlauben. Und darum ist eben, also das ist auch ein Grund, der diesen Trend in die Städte nach sich zieht. Und dann, da gehen wir jetzt, glaube ich, nicht ins Detail, aber eben diese Sache, wo finden die Leute eigentlich heutzutage Arbeit, wo wollen sie eigentlich ihre Kinder zum Kindergarten bringen und so weiter. Das sind ja alles so Aspekte, die damit reinspielen und die dann eben diese Nachfrage auslösen. Wenn ich darf, muss jetzt nicht sofort sein, aber würde ich gerne noch auf einen dritten Punkt eingehen, der mit dieser Wohnungsmarktentwicklung zu tun hat.
Können Sie den kurz speichern? Mhm. Weil Thomas Rudeck aus Berlin ist am Telefon. Guten Abend, Herr Rudeck.
Ja, guten Abend, Herr Wurmann. Ja, ein spannendes Thema heute. Ich wollte vielleicht auch mal auf einen ganz wichtigen Kostentreiber die Aufmerksamkeit legen, und zwar auf die sogenannte energetische Modernisierung. Das bedeutet, man kriegt eine Außendämmung, es werden neue Fenster reingesetzt in die Wohnung und so weiter und so fort. Und was diese energetische Sanierung, die sicherlich auch aus ökologischen Gründen zum Teil auch notwendig ist, was aber diese energetische Sanierung dann oder die Miete so in die Höhe treibt, das ist dieses Finanzierungsmodell. Der Hauseigentümer hat nämlich die Möglichkeit, 11% der gesamten Modernisierungskosten auf die Miete umzulegen. Und das bedeutet natürlich, dass der Mieter alleine belastet wird und zwar dauerhaft belastet wird, denn es ist ja nicht so, dass nachdem sich die Modernisierungskosten amortisiert haben, nach 10, 11 Jahren, dass dann die Modernisierungsumlage zurückgenommen wird, sondern die bleibt auf dem hohen Niveau. Und ich glaube, das führt auch dann dazu, dass sehr viele ältere Mieter auch aus ihren Kiezen, aus den Wohnungen vertrieben werden, weil sie sich eben einfach die Mietpreisexplosion auch nicht mehr leisten können. Und was mich interessieren würde, da würde ich auch ganz gerne die Frau Dr. Rödel ansprechen, warum setzt man sich nicht mehr dafür ein, dass diese Modernisierungskosten nicht durch die Mieter zu finanzieren sind, sondern stattdessen, dass der Investor die Möglichkeit hat, das von seinen Steuern abzusetzen. Dann wäre das wirklich neutral, es wäre sozial neutral. Ich bin mir sicher, es wird auch sehr viel Spannung aus dem Thema Mietpreisexplosion herausnehmen, wenn man einfach hier versucht, ein anderes Finanzierungsmodell zu finden. Ich meine jetzt nicht die Absenkung auf 8%, das ist lächerlich. Ich denke wirklich, wir brauchen ein ganz anderes steuerfinanziertes Finanzierungsmodell. Das würde zu einer Befriedung der Situation auch führen, für viele betroffene Menschen.
Herr Rudeck, Sie sind nicht alleine. Uns hat nämlich Herr Haug geschrieben aus Hamburg und er schreibt, Preistreiber Nummer 1 ist der Staat, in den letzten Jahren vor allem durch die wahnsinnigen Auflagen für die Energieeinsparung. Frau Rödel, ist es richtig, was Herr Rudeck sagt, dass eigentlich der Hausbesitzer, der Mietshausbesitzer, ich nenne ihn einmal so, sich das Haus schön sanieren lassen kann und der Mieter zahlt dafür?
Also da würde ich dem Hörer absolut recht geben, dass die Modernisierungsumlage von 11% auf die Jahresmiete eine Katastrophe ist. Es ist eben jetzt im Koalitionsvertrag, sind ja nun die 8% Gesprächsthema. Der Mieterbund fordert schon seit langem 4-6% als Absenkung und zusätzlich noch eine Kappungsgrenze. Das wäre eben auch sehr wichtig, dass man sagt, gut, also am besten 2 Euro innerhalb von 6 Jahren maximal. Was die Luxusmodernisierung angeht, sind in Hamburg die Erhaltungsverordnungen ganz wichtig. Es ist jetzt ja gerade neu eine für Eimsbüttel im Gespräch, beziehungsweise wird jetzt ab Mittwoch erlassen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal, um einfach eine Verdrängung auch zu vermeiden. Und das ist eine.
Was heißt das für den Mieter, wenn Sie sagen Erhaltungs? Wie war das Wort?
Soziale Erhaltungsverordnung, zusammen eben auch mit Umwandlungsverordnung. Das bedeutet eben, dass der Vermieter nicht ohne weiteres Luxus modernisieren kann oder Mietwohnungen in Eigentumswohnungen umwandeln kann, um sie dann teuer zu verkaufen.
Wo beginnt Luxus?
Ja, das ist natürlich immer mieterabhängig letzten Endes, aber Luxusmodernisierung, also ein typisches Beispiel sind im Grunde Balkone, Vorstellbalkone, obwohl vielleicht auf der Rückseite schon ein Balkon vorhanden ist. Es geht im Grunde um Altbauwohnungen, wo ein großer Mieterbestand besteht, bezogen auf Eimsbüttel, 90% Mieterhaushalte. Und so ein Altbau kann man natürlich ja, einmal rundum sanieren, ja, und modernisieren.
Kurz gefragt, welche Macht hat ein Mieter, wenn das passiert und er aber nicht weiß, was ist Luxus und was ist hier nicht Luxus? Wer hat da die größere Macht, der Vermieter oder der Mieter?
Am längeren Hebel sitzt im Zweifel der Vermieter. Was ein schönes Signal ist, ist, dass wir eine gesetzliche Neuregelung haben im Hinblick auf Härtefallregelungen. Mhm. Das heißt, als Mieter muss man die Frist im Blick behalten, in dem Moment, wo man eine Ankündigung einer Modernisierung erhält, dass eben dann auch schon die Frist am Ende des darauffolgenden Monats abläuft, um einen Härteeinwand aufgrund einer wirtschaftlichen Härte geltend zu machen.
Herr Landsberg, wir haben vorhin darüber gesprochen und ich glaube, ich hörte Ihr zustimmendes Raunen. Es ging um die Frage der Energieeinsparung und Sie haben zu Beginn der Sendung gesagt, ja, die Bauverordnungen machen auch alles komplizierter und auch teurer.
Aber eindeutig. Also in den letzten 10 Jahren sind die Baukosten in Deutschland mit bis zu 36% deutlich schneller gewachsen als die normalen Lebenshaltungskosten. Die Zahl der Bauvorschriften ist von 5.000 auf 20.000 gestiegen. Und um ein konkretes Beispiel zu nennen, allein die am 01.01.2016 in Kraft getretene Verschärfung der Energieeinsparverordnung führt bei Neubauten zu Mehrkosten von bis zu 10%. So, und jetzt unabhängig von der Diskussion, die wir jetzt hier führen, wie viel darf der Eigentümer das oder was muss der Mieter bezahlen, gibt es natürlich einen starken politischen Willen auf allen Ebenen, also möglichst viel, was hat Herr Rudeck ja auch richtig gesagt, möglichst viel dämmen, möglichst viel Energie einsparen, möglichst viel Naturschutz, möglichst viel Abwägungsausgleichsfläche. Das ist ja im Prinzip auch alles richtig, nur vielleicht haben wir dabei auch zu wenig berücksichtigt, dass das natürlich die Kosten enorm nach oben schraubt. Und wenn man mal vergleicht, was kostet ein durchschnittlicher Neubau von einem Mehrfamilienhaus in Deutschland oder in den Niederlanden, da sind da Riesenunterschiede und die Niederländer wohnen deswegen nicht schlechter.
Aber man sagt, die Niederländer und auch die Dänen bauen nur für eine Generation und wir Deutschen bauen für viele Generationen.
Ja, auch das ist vielleicht nicht schlau. Wir bauen ja alles, als müsse es 150 Jahre stehen, das weiß ich schon. Mhm. Ich glaube, dass wir da einfach umdenken müssen. Auch wir versuchen ja jetzt in den Städten zu verdichten. Das ist ja das bekannte Beispiel. Warum kann man nicht auf Flachbauten, zum Beispiel von Aldi wird das jetzt mal ausprobiert in Berlin, darüber Wohnungen bauen? Warum kann man nicht auf Parkflächen geständert auch Wohnungen bauen? Das muss ja nicht hässlich sein. Aber das alles ist wahnsinnig kompliziert. Nehmen Sie das einfache Beispiel, wenn ein Investor sich darauf spezialisiert, sagt, ich baue jetzt Mehrfamilienhäuser, die fehlen ja überall. Er braucht in jedem Bundesland eine eigene Baugenehmigung, in jedem Bundesland läuft es nach anderen Kriterien. Es gibt also keine serielle Baugenehmigung, die dann in ganz Deutschland sitzt. Das könnten die Länder, wenn sie es wollten, aber jeder hat natürlich seine anderen Vorstellungen.
Oliver Wirtgen aus Bergisch Gladbach hat uns angerufen. Guten Abend, Herr Wirtgen.
Ja, einen schönen guten Abend. Hallo.
Ich weiß nicht, wo Sie gedanklich zum Telefon gegriffen haben. Was ist Ihr Punkt?
Also, wie soll ich sagen, im Grunde finde ich, man kann das modellhaft sehr simplifizieren, dass man sieht, wo sind noch Möglichkeiten, wo wäre noch Handlungsrahmen vorhanden. Und das ist eigentlich auch nicht sehr schwierig, weil es wird ja nicht so sein, wenn man jetzt Großstädte nimmt, also ich komme aus NRW, komme jetzt nicht aus Ihrem Sendegebiet, aber nichtsdestotrotz rufe ich gerne bei Ihnen an, um halt eben auch zu dem Thema so beizutragen, dass ich halt irgendwie für Gedanken, Anregungen sorge. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, wenn man jetzt Großstädte nimmt? Man glaubt doch jetzt nicht ernsthaft, dass die an Bevölkerungszahl abnehmen werden.
Hm. Und was haben Sie denn für eine Idee, Herr Wirtgen, um die Miete, sagen wir mal, die Dynamik der Miete zu bremsen? Haben Sie da eine Idee?
Ja gut, ich kann jetzt utopische Ideen, ich glaube gesetzlich, was haben Sie vorhin erwähnt, also Ihre Gäste irgendwo bei 15-20% liegt die Mietbremse, wenn es nach mir gehen sollte, sollte sie bei 1% liegen. Das wäre vielleicht dann tragbar, das wäre dann vielleicht wirklich eine dynamische, aber das ist Haarspalterei, wenn wir das von der Seite versuchen aufzuzäumen. Im Endeffekt muss man doch sehen, dass man zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, wenn man als Staat auch dafür sorgt, dass das ländliche wieder floriert. Wenn ich diverse Politsendungen bei den Öffentlich-Rechtlichen mir anschaue und sehe, wie die Dörfer aussterben. Also es kann doch nicht sein, dass irgendwann ganz Deutschland in Köln ist oder in Hamburg. Das kann doch gar nicht funktionieren. Wo ist dann die Grenze? Bei einer Million, bei 1000, bei 1,5 Millionen? Das kann nicht funktionieren. Also man muss im Endeffekt dann auch sich vor Augen führen, dass die wenigen Vermietern, das Angebot ist nun mal klein. Ich habe jetzt Köln genommen, weil ich aus der Region komme. Es kann ja auch München oder Hamburg sein, dass die dann mit den Preisen spielen, wie es denen beliebt. Die werden doch nicht sagen, das glauben sich ja wohl selber nicht, keiner von uns würde dann mit dem Preis runtergehen, wenn er eine Eigentumswohnung zu vermieten hätte, nur weil da die armen Mietsuchenden da um eine Wohnung kriegen. Mhm. Also das Angebot, das bleibt gering.
Wir reden gleich mal über Angebot und Nachfrage, weil das ja ein marktwirtschaftliches Prinzip ist. Herr Wöttgen, ich würde gerne auf einen Punkt eingehen, den Sie gesagt haben, nämlich, wie ist das eigentlich, die Menschen, das Land wieder, den ländlichen Raum attraktiv zu machen? Herr Landsberg, wir haben eine Mail bekommen von Herrn Haug aus Hamburg und er schreibt, also muss zum Beispiel für Hamburg endlich über die Landesgrenzen hinaus ein durchgängiges Besiedlungskonzept, aber wir leben in einer Kleinstaaterei, schreibt er in Klammern, verbunden mit einem vernünftigen Verkehrskonzept erstellt werden. Ist das ein Hindernis, das die Menschen sagen, oder ist das ein Motiv, dass die Menschen sagen, das Verkehrskonzept ist schlecht, also will ich möglichst stadtnah?
Das ist sicherlich ein wichtiger Baustein und auch was Herr Wirtgen gesagt hat, ist richtig. Wir haben im ländlichen Raum etwa 2 Millionen Wohnungen, die leer stehen. Und es ist ja nicht, dass der ländliche Raum unattraktiv ist, sondern warum wohnen die Leute dort nicht? Weil es der Arzt fehlt, die Geschäfte fehlen und in der Regel auch die Verkehrsinfrastruktur. Und weil Politik eigentlich immer nur über Metropole spricht, wir ja übrigens auch, wir haben bisher nur über Hamburg, München, Köln gesprochen, jetzt fangen wir endlich mal an, auch über den ländlichen Raum zu sprechen, glaube ich, dass man Wertschöpfung und Strukturen mehr im ländlichen Raum stärken müssen, dann werden die Leute da auch gerne leben. Nur wo nichts mehr ist, da macht der Letzte das Licht aus und das hängt natürlich auch mit WLAN-Verbindungen zusammen. Wenn Sie kein leistungsfähiges Netz auf Glasfaserbasis hat, dann will da keiner wohnen und dann kann da auch keiner arbeiten, weil jedes Unternehmen das auch braucht. Also das ist ganz wichtig, dass die Zukunft Deutschlands sicherlich nicht darin liegt, dass wir sagen, wir stopfen jetzt alle Großstädte voll, bis es nicht weitergeht. Denn im Moment, auch das wird ja in der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen, 70% der Menschen leben gar nicht in Großstädten, sondern in Kleinstädten und im ländlichen Raum. Und wir müssen vielleicht einen Beitrag dafür leisten, dass bestimmte Räume, wo es jetzt Wohnraum gibt, aber vielleicht zu wenig Arbeit, zu wenig Verkehr, wieder attraktiver werden. Das geht nicht von heute auf morgen, aber langfristig kann man das sehr wohl machen.
Sie hören die Redezeit auf NDR Info und Sie hören es, wir reden über Mieten, wir reden über Wohnen und fragen, wie bleiben Mieten bezahlbar. Wir haben einen Aspekt eben angeschnitten, beziehungsweise der Hörer hat den angeschnitten, nämlich den Aspekt der Marktwirtschaft. Das ist eine Frage von Angebot und Nachfrage. Die Frage geht erstmal an Frau Rödel vom Mieterverein. Heißt das, wenn es um Angebot und Nachfrage geht, ist eigentlich eine Preispolitik unmöglich? Wenn es wenig gibt, kann man die Preise ins Endlose treiben?
Gut, es wird irgendwann dadurch begrenzt, dass die Mieter die Preise nicht mehr zahlen können. Aber wir haben ja auch aktuell mietrechtliche Regularien, also die Mietpreisbremse. Was wir uns vom Mieterverein aus sicherlich mehr wünschen würden, ist anstatt die Mietpreisbremse, der nun mal einfach Sanktionsmöglichkeiten fehlen, wenn der Vermieter dagegen verstößt oder auch viele Ausnahmetatbestände enthält.
Lassen Sie uns kurz klären, Mietpreisbremse, das klingt so großartig, als könnte man den Preis bremsen. Was kann ein Mieter denn tun, um auf diese Bremse zu drücken?
Also es erfasst im Grunde nicht Neubauten. Es geht darum, Weitervermietungsmieten. Das heißt, ein Mieter zieht aus, der nächste Mieter möchte die Wohnung anmieten und dann darf die ortsübliche Vergleichsmiete um nicht mehr als 10% überschritten werden. Wobei es dann, wie gesagt, viele Ausnahmetatbestände gibt.
Aber wie realistisch ist solch eine Mietpreisbremse, wenn die Bewerber einer Wohnung das Treppenhaus füllen?
Das Problem ist in der Tat systemimmanent, weil der Mieter rügen muss. Das heißt, die Miete wird erst dann reduziert, ab dem Zeitpunkt, ab dem der Mieter gesagt hat, ich berufe mich auf diese Mietpreisbremse. Und das macht der Mieter natürlich nicht vor Vertragsabschluss. Das heißt, er wird sich erst um diese Wohnung bewerben, wahrscheinlich auch, um erstmal nicht gleich das Vertragsverhältnis stärker zu belasten, 1-2 Monate abwarten und erst dann frühestens sich auf eine Rüge berufen.
Das heißt, der Mieter muss eigentlich politisch dann aktiv werden, wenn er die Wohnung bereits hat.
Genau.
Wie ist Ihre Erfahrung? Wie mutig? Ja, Frau Landsberg?
Ja, also eigentlich hat das ja bisher kaum was gebracht, nicht? Wir haben trotz Mietpreisbremse in der Regel deutschlandweit eine Steigerung im Jahre 2016, 2017 von 4,5%. Und das Problem ist, man kann ja die Mietpreisbremse gut finden und sagen, wir verschärfen sie noch und das wird kontrolliert und jetzt gehen wir auch noch zu Gericht. Nur wer macht das denn? Und jeder weiß doch, dass jeder Vermieter das letztlich umgehen kann. Wie wird das in der Praxis gemacht? Da sagt er, ja, ich kann Ihnen diese Wohnung ganz günstig vermieten, aber Sie müssen leider die Küche für 10.000 Euro übernehmen. Mhm. Und was sagt denn der Mieter, der mit 30 anderen sich bewirbt? Der zahlt die 10.000. Dann ist die Miete zwar nicht höher, die Mietpreisbremse ist eingehalten, aber der Vermieter hat trotzdem sein Geschäft gemacht. Und so, das läuft bei Maklerprovision. Also nichts ist so erfindungsreich der Mensch, wie wenn es gegen das Finanzamt geht oder für die eigene Tasche. So, und deswegen glaube ich, dass diese ganzen Regularien, die ich ja sozial alle verstehe, und Politiker haben ja auch da große Freude dran, das noch komplizierter zu machen, das beschäftigt Anwälte und Juristen. Aber genau genommen, die Lösung ist, wenn Sie eine große Nachfrage haben, müssen Sie das Angebot größer machen. Mhm. Das ist das einzig wirksame Mittel. Oder Sie müssen Leute davon überzeugen, es ist dort so teuer, es gibt auch in anderen Gegenden vielleicht schöne Wohnungen. Ich weiß, dass das auch nicht so einfach ist, aber darüber haben wir eben schon gesprochen.
Herr Metzger, Sie beobachten in Ihrer Doktorarbeit den Wohnungsmarkt und die Wohnungspolitik. Nun gibt es ja Sozialwohnungen und es gibt Genossenschaftswohnungen. Wir haben eben über die schlechte Welt des Wohnungsmietmarktes gesprochen. Ist man, wenn man sich um eine Genossenschaftswohnung kümmert, hat man es damit einer besseren Welt zu tun?
Oh, das ist natürlich eine große Frage. Also, ich will mal ein bisschen ein, zwei Schritte zurückgehen, um zu versuchen, dazu eine Antwort auszuholen. Wir hatten ja vorhin geredet über die Frage, Wohnen in der Marktwirtschaft, sag ich mal grob, was passiert da eigentlich auf dem Wohnungsmarkt? Und
Würden Sie das unterschreiben, dass eigentlich der Wohnungsmarkt dieser Marktwirtschaft völlig ausgeliefert ist? Oder gibt es da irgendeine Kontrolle, irgendeine Regularien?
Genau, also erstmal kann man natürlich feststellen, ja, der Wohnungsmarkt ist ein ganz normaler Markt, weil der allergrößte Teil derjenigen, die Wohnungen bauen und vermieten wollen, also der Investoren, das tut, weil sie damit Profit machen wollen. Mhm. Das ist natürlich ein, wenn man so will, geldgetriebener, profitgetriebener Markt. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt eigentlich großes Interesse, auf Besonderheiten des Wohnungsmarktes noch einzugehen, was ich jetzt nur stichwortartig mache, weil ich schon sehe, dass Sie eigentlich auf eine andere Frage abzielen wollten.
Wir müssen an die Hörer denken heute Abend.
Genau, wir müssen einmal uns natürlich von angebotsseitig jetzt überlegen, der Wohnungsmarkt, das ist nicht so leicht, auf Nachfrageveränderungen auf dem Wohnungsmarkt einzugehen, weil das Bauen dauert halt eine Weile. Man stellt eine Wohnung nicht innerhalb von ein paar Tagen her, sondern das dauert eben eine Weile, bis die fertiggestellt ist. Auf der anderen Seite, und das finde ich sehr entscheidend, ist eben auf dem Wohnungsmarkt so, dass halt für diejenigen, die Wohnungen suchen und brauchen, stellt sich ja die Frage nicht, dass sie auf die Wohnung verzichten könnten. Also während wir bei anderen Märkten, bei anderen Waren die Möglichkeit haben, dass man sagen kann, hey, ich kann mir das nicht leisten, dann verzichte ich eben notfalls eben auf ein Auto meinetwegen. Auf eine Wohnung zu verzichten ist enorm schwierig.
Aber was heißt das, wenn wir sagen, Wohnen ist ein Grundrecht, nehmen wir es mal so.
Genau, ja? Und das heißt aber, das ist ja erstmal nur eine Feststellung, dass es extrem schwer ist, darauf zu verzichten. Ich kann eigentlich nicht auf die Wohnung verzichten. Und das ist, glaube ich, ein Fakt, das können wir dann, das wird dann auf politischer Ebene Recht auf Wohnen genannt. Das finde ich auch ganz richtig als Formulierung. Aber die Frage ist ja eigentlich, was heißt das? Mhm. Und ich glaube, was damit einhergeht, ist eigentlich vor allem ein Auftrag, der in erster Linie natürlich an die Politik geht. Mhm. Aber, und jetzt komme ich auf Ihre Frage nach den Genossenschaftswohnungen zurück, wenn wir uns das Ganze ein bisschen historisch angucken, die Frage mit dem Wohnungsmarkt, dass der irgendwie eng ist, dass wir da eine problematische Situation haben, die ist ja nicht völlig neu. Das gab es ja in den letzten 150 Jahren immer mal wieder. Und eben die zwei klassischen Antworten, die nach wie vor, glaube ich, ihre Gültigkeit haben, sind eben, dass man sagt, einerseits kann der Staat reguliert eingreifen, und ich möchte auch so ein bisschen Herrn Landsberg widersprechen, dass da am Ende das alles gar nichts nützt, weil es durchaus historisch eben Beispiele gibt, dass es durchaus sozusagen auch andere Möglichkeiten der Regulation gab. Und die andere Variante ist eben, dass es eben auch Wohnungsbauträger gibt, und da gehören Genossenschaften eben dazu, die halt neben der Wirtschaftlichkeit eben auch das Bedürfnis ihrer Mieterinnen und Mieter im Auge haben, die eben nicht auf den maximalen Profit abzielen und bei denen man im Allgemeinen günstiger wohnen kann. Damit ist man nicht irgendwie in einer besseren Welt gelandet, aber es ist zumindest ein bisschen weniger schlimm, sagen wir mal so.
Bernd Beermann aus Kaltenkirchen.
Die kommunalen Wohnungsbauunternehmen würde ich da auch noch gerne mit drunter subsumieren. Gerne drunter subsumieren.
Ja. Haben wir gemacht, Herr Landsberg. Bernd Beermann aus Kaltenkirchen. Guten Abend, Herr Beermann.
Guten Abend. Punkt 1, es gab vor kurzem eine Sendung, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Programm ich es gesehen habe, dass im Jahre 1963 unter einer CDU-CSU-FDP-Regierung das Thema Wohnen zu einem, ja, wie eben schon richtig gesagt worden ist, zu einem kapitalgetriebenen Bereich gewandelt worden ist von einem CDU-Bundesminister. Das erstmal als erstes. Selber wohne ich ja leider auch bei einer Firma, die man auch als Heuschrecke bezeichnen kann. Ich will jetzt den Namen bewusst nicht nennen, aber sie ist in Bochum ansässig, die auch nur auf Profit aus ist nach dem Motto, Mieter, halt die gib die Miete und wenn du Probleme hast, gib's einen auf die Birne. Und solche Probleme, gerade so im Ballungsraum Hamburg und Großraum Hamburg, eben der Hörer, der aus Köln angerufen hat, da wird es nicht besser sein. In Nordrhein-Westfalen ist von dieser Firma ist noch viel schlimmer. Aber ich würde noch dafür plädieren, grundgesetzlich gibt es ja das Problem oder gibt es ja die Ansage, Eigentum verpflichtet, da staatlich einzugreifen und auch Mieterhöhung generell zu verbieten, wobei mir noch nicht erklärt hat oder noch nicht erklären konnte, wieso ständig diese Mieterhöhung sein müssen.
Gut, das klären wir gleich. Nämlich die Frage geht an Frau Rödel vom Mieterverein in Hamburg. Woher diese Mieterhöhung? Ist das reine Profitgier? Und wir haben die Sehnsucht gehört von vielen, die anrufen, ja, da muss doch jemand davor sein. Da muss es doch eine politische Möglichkeit geben, diese Investoren zu bremsen.
Da würde ich an der Stelle gerne noch einmal kurz auf die Mietpreisbremse zurückkommen, weil was man da nicht außer Acht lassen darf, ist, dass die Mietpreisbremse in Hamburg zwar nicht wirkt, ist das eine, aber wir haben andere gesetzliche Möglichkeiten, zum Beispiel den Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz. Den hatten wir auch schon vor der Mietpreisbremse. Bedauerlicherweise ist der jetzt nicht weiter ausformuliert worden. Das ist ein Gesetz zum Thema Mietpreisüberhöhung. Mhm. Bedeutet letzten Endes, dass der Vermieter ordnungswidrig handelt, wenn die Miete unangemessen hoch ist.
Wer bestimmt, was in einem hippen Stadtteil unangemessen ist?
Es gibt eine sogenannte Wesentlichkeitsgrenze, das heißt 20% über der ortsüblichen Vergleichsmiete ist dann auf jeden Fall schon mal zu viel. Die ortsübliche Vergleichsmiete wird in Hamburg maßgeblich dann durch den Mietenspiegel festgelegt.
Oh, das ist die rechtliche Theorie. Sitzen ja Mieter gegenüber. Wie sieht das denn in der Praxis aus?
Ja, nur ein Punkt ganz kurz zu diesem Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz. Der Vorteil ist nämlich, dass wenn der Vermieter dagegen verstößt, dann gibt es Bußgelder, die verhängt werden können und wir haben eben auch die Möglichkeit, die Miete sofort ab Mietbeginn zu senken.
Und der Mieter kriegt eine Kündigung?
Nein, um Gottes Willen.
Mhm. Hat er die rechtliche Sicherheit, dass er keine Kündigung bekommt? Der Mieter? Wenn ich Vermieter wäre, würde ich so einen Mieter raussetzen.
Nein, also ein Kündigungsgrund ist es nicht.
Wie ist denn Ihre praktische Erfahrung? Machen Menschen das oder ist das eine reine juristische, theoretische Hängematte?
Das ist eben im Moment genau das Problem mit dem Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz. Der ist, man hat sich zu sehr auf die Mietpreisbremse konzentriert, hat den nicht weiter ausformuliert. Zweite Voraussetzung ist, dass ein geringes Angebot an vergleichbaren Räumen ausgenutzt werden muss seitens des Vermieters. Mhm. Das bezieht sich auf das gesamte Gebiet und nicht nur auf das Stadtgebiet. Und da ist eben genau das Problem, dass dieser Stadtteil, in dem ich nun wohne und auch wohnen bleiben möchte, natürlich das ist, wo ich als Mieter suche und ich muss es eben auch beweisen, dass ich im gesamten Gebiet keine angemessene Wohnung gefunden habe.
Also was wir lernen ist, dass der Mieter...
Der ist aktuell nicht wirksam.
Das heißt, der Mieter muss aktiv und mutig sein. Herr Landsberg, ich habe es zu Beginn der Sendung gesagt, was bedeutet das eigentlich für das städtische Leben, wenn nur noch eine gewisse Einkommensklasse sich innerstädtisches Leben leisten kann?
Das ist ganz schlecht. Deswegen müssen wir versuchen, durch Vorgaben eine gewisse Mischung sicherzustellen. Das wird auch in vielen Städten gemacht. Häufig werden ja neue Baugebiete mit der Maßgabe ausgewiesen, dass so und so viel Sozialwohnungen dabei sein müssen. Inzwischen auch so und so viel barrierefreie oder Mehrgenerationenstrukturen. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Sonst haben wir sogenannte reichen Ghettos. Ich will die nicht und ich glaube, die Mehrheit der Kommunalpolitiker wollen die auch nicht. Oder umgekehrt Stadtteile, wo dann nur noch die ganz schlechten Wohnungen sind. Auch das ist schlecht. Also das ist eine ganz wichtige stadtpolitische Entscheidung. Wie entwickle ich meine Stadt unter diesen Aspekten?
Ja, wir hatten das Wort vorhin Gentrifizierung. Das haben Sie, glaube ich, ins Spiel gebracht, Herr Metzger. Kann man dagegen etwas tun oder ist man dort als Städteplaner dem ausgesetzt, weil es jetzt hip ist, wohnen da Menschen mit Geld?
Also weder noch. Man ist als Stadtplaner oder Stadtplanerin dem Phänomen nicht ausgeliefert und auf der anderen Seite ist es aber auch nicht unerheblich, was da vielleicht von stadtplanerischer Seite oder politischer Seite gemacht wird. Und ich glaube, dieses Thema Gentrifizierung, wenn man es versuchen will, einfach zu fassen, hat natürlich ganz, ganz viel zu tun mit den anderen Themen, über die wir gesprochen haben. Also das heißt genau die Frage, gibt es eben in einem Stadtteil Wohnungen für verschiedene Bedürfnisse, für verschiedene Einkommens, also für verschiedene Einkommen von verschiedenen Menschen? Und das ist ja eigentlich die entscheidende Frage, ob die Mieten insgesamt in dem Stadtteil so in die Höhe getrieben werden, dass eben dieser Stadtteil eine Mischung, wie auch immer man sich diese Mischung vorstellt, aber dass die Mischung eben in der Art und Weise ausgesiebt wird, dass eben diejenigen Menschen, die weniger verdienen, weggehen müssen. Wir dürfen nicht ganz vergessen, dass natürlich, also wir inzwischen, glaube ich, ich wage das mal zu sagen, gewohnt sind, Gentrifizierung als ein Problem zu sehen. Man muss aber berücksichtigen, dass eben vielfach von stadtplanerischer Seite das gar nicht als Problem gesehen wird, sondern eigentlich viel eher als eine Sache, die man versuchen will zu verwirklichen, weil mit Gentrifizierung eben auch die Vorstellung verbunden ist, dass dann eben Leute in den Stadtteil kommen, die dort was machen, die den Stadtteil beleben und die da auch für eine wirtschaftliche Dynamik sorgen.
Das heißt, das sind Menschen, die Geld haben.
Das sind unter anderem eben auch Menschen, die Geld haben.
Wo bleiben die, die kein Geld haben? Wo bleiben die, die kein Geld haben?
Die kein Geld haben, die ziehen erstmal, solange es das gibt, innerhalb der Stadt in die benachbarten Stadtteile um, wo sie weniger zahlen müssen. Aber inzwischen, glaube ich, kann man das für die großen Städte wie Hamburg und Berlin, aber sicherlich auch Köln, Frankfurt und so weiter sagen, dass die Menschen eben zunehmend auch an den Stadtrand ziehen müssen, die sich eben dort in diesen gentrifizierten Stadtteilen die Wohnung nicht mehr leisten können.
Thomas Weber aus Göttingen. Guten Abend, Herr Weber.
Ja, wieder mal wunderschönen guten Abend. Ich denke, dass es sich hier mal wieder um ein Geldverteilungsproblem handelt. Und zwar zwischen denen, die Miete zahlen in der Thematik und na ja, den Investoren zum Beispiel. Und zu lösen ist das mit den derzeitigen gesetzlichen Regelungen kaum. Das ist eine wertfähige Veranstaltung und man müsste das Angebot drastisch erhöhen. Und zwar folgendermaßen, der Mega-Reichtum, die Leute, die das Geld eigentlich gar nicht brauchen, ne, diese Hunderten und Tausend Milliarden, die herumwabern auf irgendwelchen Konten, die müssten so besteuert werden, dass ein Großteil dieses Geldes, das ist ja ein Zertifikat auf Arbeitsleistung gelten, nicht wahr? Dass dieses wieder übergeht in Gesellschaftshände und dann könnte man über, das ist eine langfristige Lösung, und dann könnte man über kommunalen Wohnungsbau und über andere Wohnungsbausysteme, über Ausschreibungen und dergleichen, wenn dieses Geld zurückgeführt wäre, ein Großteil, die sollen ja nicht arm werden dabei, die bleiben ja reich, dann hätten wir hunderte Milliarden zur Verfügung, dann könnten wir fleißig bauen und die Menschen, die die Häuser bauen, und mit all ihren Händen und Köpfen, das geht, ist ja nachher nicht deren Eigentum. Wenn aber das Geld zurückgeführt würde in die Gesellschaft, dann wäre das, was sie bauen, letzten Endes viel mehr ihr Eigentum und sie könnten zu vernünftigen Mieten dort wohnen. Und das wäre toll.
Sie streifen das Thema Vermögenssteuer, höre ich das richtig?
Ja, Erbschaftssteuer ja. Überhaupt.
Machen wir in einer anderen Redezeit. Wir bleiben heute mal bei den Bauern. Und Sie haben eines gesagt, was interessant ist, Herr Weber, nämlich fleißig bauen, fleißig bauen. Wie ist das eigentlich, Herr Landsberg? Ist das so einfach für eine Stadt oder für eine Gemeinde zu sagen, fleißig bauen, fleißig bauen?
Nein, das ist ehrlich gesagt relativ schwierig. Selbst wenn Sie das Geld haben als Stadt, haben wir häufig folgende Situation. Die Stadt hat keine eigenen Grundstücke mehr, sonst wäre es unproblematisch. Sie geht jetzt, ich nehme mal nur ein Beispiel, auf den Landwirt zu und sagt, Mensch, verkauf uns das, wir wollen da was entwickeln. Was sagt der Landwirt? Der sagt, warum soll ich das machen? Ich kriege für das Geld im Moment ja kaum Zinsen. Eigentlich lasse ich es, wie es ist und vielleicht meine Kinder oder Kindeskinder nutzen das. Das heißt, wir haben Riesenprobleme, selbst wenn wir ganz gut bezahlen, von Privaten überhaupt Grundstücke zu bekommen. Und deswegen versuchen wir ja Druck auszuüben. Das hat eben doch auch was mit Steuern zu tun. Es gibt natürlich auch Spekulanten, die lassen bestimmte interessante Lagen brachliegen, weil sie sagen, es kann nur besser werden, es kann nur teuer werden. Und deswegen plädieren wir sehr stark für die sogenannte Grundsteuer C, wo man sagen kann, wenn du das machst, dann musst du dafür aber deutlich mehr Grundsteuer zahlen, damit eben diese Spekulationssituation reduziert wird. Aber es ist von Stadt zu Stadt sehr, sehr unterschiedlich.
Wie leichtfertig ist es denn?
Wenn sie keine eigenen Grundstücke hat, ist es schwierig.
Und wie leichtfertig ist es, wenn eine Stadt Grundstücke verkauft an einen Investor? Sowas passiert ja auch.
Ja gut, das ist aber die Ausnahme. Also da muss man auch sagen, natürlich hat man da auch gelernt. Denken Sie mal, 2006 hat die Stadt Dresden 48.000 Wohnungen verkauft und ist dafür bundesweit gefeiert worden. Und im Jahre 2017 haben sie gerade eine neue kommunale Wohnungsbaugesellschaft gebaut. Das war damals der Trend. Übrigens nicht nur die Städte, auch der Bund hat Hunderttausende von Wohnungen verkauft, weil man falsche Prognosen gewählt hat, weil man eine Finanzlage hat, die katastrophal war. Ich will das gar nicht kritisieren, was damals bestand. Ich will nur für Verständnis werben.
Ist es denn richtig, Frau Rödel vom Mieterverein, wenn es mehr Angebot gäbe, nehmen wir mal eine Stadt wie Hamburg oder vielleicht auch eine kleinere Stadt wie Göttingen, dann hätten wir das Problem nicht und säßen nicht hier? Heißt mehr Angebot niedrigere Mieten?
Ich würde in dem Zusammenhang gerne noch mal einen anderen Aspekt ansprechen, weil wir die ganze Zeit über den Neubau reden. Ich denke, dass wir im Grunde auch viele Flächen haben, die im Moment durch ein deutlich zu liberales Zweckentfremdungsverbot in Hamburg nicht genutzt werden können. München hat ja jetzt gerade eine ganz neue Zweckentfremdungssatzung erlassen mit Bußgeldern in ganz anderen Größenkategorien.
Klären Sie einen normalen Mieter auf. Was ist eine Zweckentfremdung?
Also das bedeutet im Grunde, dass Flächen, die dem Mietwohnungsmarkt ansonsten zur Verfügung stehen würden, gewerblich genutzt werden. Beispielsweise, das ist bekannt als Beispiel, an Touristen vermietet werden über Airbnb oder eben auch Leerstände. Mhm. Und da können wir natürlich in den Großstädten, müssen wir dagegen angehen, damit wir diese Flächen auch nutzen können. Und da wäre in Hamburg es notwendig, auch ein deutlich verschärfteres Zweckentfremdungsverbot einzuführen.
Mhm. Nochmal die Frage auch an Sie, Herr Metzger. Wie ist das? Heißt das mehr Angebot und wir hätten das Problem nicht der hohen Mieten? Oder heißt mehr Angebot nicht zwangsläufig, die Mieten werden geringer?
Naja, sowohl als auch. Also sicherlich hat natürlich eine Erhöhung des Angebots zur Folge, dass sich der Markt irgendwann und in gewisser Weise auch ein bisschen einpendelt. Aber wir sehen ja gerade in Hamburg, wo jetzt eben seit immerhin schon 7 Jahren massiv der Neubau forciert wird und ja auch in großem Stil gebaut wird, das kann man ja gar nicht anders sagen, dass trotzdem bis jetzt sich eben diese Preisspirale fortgesetzt hat. Also dass bis jetzt zumindest können wir konstatieren, der Neubau nicht dafür gesorgt hat, dass das Wohnen und Mieten bezahlbarer geworden ist in Hamburg, sondern im Gegenteil. Und ich glaube, ich würde sagen, nichts spricht gegen Neubau prinzipiell, aber der Neubau alleine löst das Problem nicht. Und er löst es vor allem dann nicht, solange wie eben bei jeder Neuvermietung den Vermieterinnen und Vermieter völlig frei steht, im Prinzip zu verlangen, was sie wollen, weil dadurch wird natürlich mit jedem Umzug dann eben auch an der Preisspirale kräftig gedreht. Und ich würde sagen, die Erfahrung aus Hamburg ist eigentlich momentan, dass man noch ein viel größeres Augenmerk legen müsste eigentlich auf die Frage der Bestandsmieten. Also dass man noch stärker darauf dafür sorgen müsste, dass eben die Mieten, die bis jetzt noch bezahlbar sind, eben auch bezahlbar bleiben, auch bei einem Wohnungswechsel. Also dass dann eben nicht diese massiven Preissprünge entstehen. So das grob zur Frage mit dem Neubau. Jetzt könnte man natürlich auch noch eingehen auf die Frage, wie viel kann man eigentlich in kürzester Zeit neu bauen? Wo hat das seine ökologischen und sozialen Grenzen?
Das wäre eine Frage an Herrn Landsberg. Genau. Wenn man jetzt mal schnell denkt und sagt, wir brauchen jetzt Wohnungen, weil es werden ja nach der heutigen Meldung, 2 Millionen bundesweit werden bezahlbare Wohnungen vermisst, gibt es zu wenig. Herr Landsberg, wie schnell geht denn sowas aus Ihrer Sicht vom Deutschen Städte- und Gemeindebund?
Also wenn der Wille da ist, das umzusetzen, was wir im Bündnis für schnelles und gutes Bauen im Blick haben, also Bürokratieabbau, Verzicht auf bestimmte Standards, kann man sicherlich die Zahlen deutlich noch nach oben bringen. Der Bund hat ja jetzt auch für diese Legislaturperiode 4 Milliarden zugesagt. Alle bemühen sich um mehr sozialen Wohnungsbau. Wir liegen jetzt bei 350.000 Wohnungen. Das kann sicherlich mehr werden, nur wir sind natürlich an der Kapazitätsgrenze, ne? Nicht die Städte als solche, sondern die Leute, die es ausführen sollen. Das habe ich ja am Anfang schon gesagt. Das hängt natürlich mit der Gesamtkonjunktur zusammen. Wenn die etwas weniger intensiv aufwächst, dann ist natürlich der Bausektor wieder für die Städte und deren Baumaßnahmen interessant. Aber die gemeinsamen Anstrengungen können schon dazu führen, dass es deutlich mehr wird. Diese Millionen von Wohnungen werden ganz schnell nicht zu bauen sein.
Also Sie wollen sagen, das kann nicht so schnell gehen, weil es im Moment keine Maurer gibt?
Ja, weil es keine Handwerker gibt. Mhm. Beziehungsweise, wenn sie einen Handwerker kriegen, dann kriegen sie ihn zu Preisen, die gelinde gesagt auch nicht mehr besonders angemessen sind. Und wir als Städte erleben ja teilweise, dass bei eigenen Baumaßnahmen, sagen wir mal Schulsanierung oder Ähnlichem, das muss ausgeschrieben werden, da bewirbt sich gar keiner drauf. Wir weil das eben auch als bürokratisch gilt.
Ne? Eine Frage noch, bevor wir die Schlussrunde einläuten. Es gibt das schöne Wort Verdichtung, Herr Landsberg. Da wird also, wo heute noch ein Einfamilienhaus steht, steht morgen ein Haus mit 4 oder gar 6 Wohnungen. Ist die Verdichtung eigentlich für eine Stadt was Gutes?
Das kommt darauf an, wie man sie planerisch aufsetzt. Wir sprechen uns dafür aus. Verdichtung muss nicht immer hässlich sein. Ob das Gebäude nun 3 oder 4 Geschosse ist, nicht entscheidend. Sie werden ja nicht aus einem Einfamilienhaus ein Hochhaus machen. Oder ob Sie auf einem Parkplatz noch auf Ständer Wohnungen bauen, das ist schon richtig, weil das häufig die einzige Möglichkeit ist, in überschaubarem Zeitraum Wohnraum zu schaffen. Und es hat natürlich auch einen ökologischen Aspekt, weil Sie in der Regel dadurch nicht zusätzliche Fläche versiegeln.
Aber Sie verdichten damit auch den Straßenverkehr.
Wir brauchen sowieso einen anderen Straßenverkehr, als wir ihn im Moment haben. Darüber diskutieren wir vielleicht ja auch nochmal in dieser Runde. Die Zukunft des Verkehrs in der Stadt ist nicht der Individualverkehr, sondern der elektrische oder auch andere Verkehr.
Gehen wir mal in die Schlussrunde, Herr Metzger. Wir stellen uns vor, ja, wie geht das denn weiter? Was kann passieren, damit Leute, die heute sagen, oh Gott, mein Gehalt ist mein Gehalt, mehr verdiene ich nicht, aber die Miete geht nach oben. Was kann man diesen Menschen sagen, dass sie keine Angst mehr haben?
Das ist tatsächlich jetzt eine nicht so einfach zu beantwortende Frage. Und ich glaube ja ehrlich gesagt, wir diskutieren jetzt zwar inzwischen seit ein paar Jahren über die steigenden Mieten, über die Wohnungsfrage im Endeffekt. Aber ich glaube, wir stehen letztlich auch eigentlich erst so ein bisschen am Anfang der Diskussion. Und ich würde allen Mieterinnen und Mietern oder auch vielleicht allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, dieses Thema weiter mit offenen Augen zu verfolgen und auch zu überlegen, wie man eben die eigenen Interessen artikulieren kann und vielleicht auch Druck auf die Politik ausüben kann. Ich meine, wir haben die Sendung jetzt eingeleitet mit dem Verweis auf diese Mietendemonstration in Berlin, die stattgefunden hat vor kurzem, wo überraschend viele Leute teilgenommen haben. Und ich glaube, das ist schon ein Weg, um das Thema eben auch, genau.
Ich frage mal, Frau Rödel, wir haben ja eine Mail bekommen eben noch von Herrn Bühnemann aus Hamburg. Die Beurteilung der Mietenhöhe nach Prozent des Einkommens wird vor allem dann kritisch, wenn das Einkommen, zum Beispiel eine alleinlebende Verkäuferin, nicht hoch ist. Es gibt in Hamburg kaum Wohnungen unter 500 Euro. Wie soll man dann von dem Rest leben? Was ist mit Menschen, die, sagen wir mal, mehr als 30-40% aufgrund ihres geringen Einkommens keine Wohnung finden?
Das ist ein sehr, sehr großes Problem, was wir ja wirklich tagtäglich in der Beratungspraxis erleben. Immer gerade nach Erscheinen des neuen Mietenspiegels steigt die Angst von vielen Mietern in Hamburg. Und man kann da an der Stelle wirklich nur sagen, wir brauchen eine starke Mietpreisbremse, eine Nachbesserung von Paragraph 5 des Wirtschaftsstrafgesetzes, um dann andererseits eben auch zu sagen, gesetzliche Mindestanforderungen für den Mietenspiegel sind möglich und ein längerer Betrachtungszeitraum wird dann auch langfristig die ortsübliche Vergleichsmiete reduzieren.
Perspektivisch, sind Sie pessimistisch oder optimistisch, was diese Entwicklung angeht?
Optimistisch.
Warum?
Weil an der Stelle eine gewisse Dynamik reingekommen ist. Man kann natürlich jetzt sagen, gut, die Mietpreisbremse wirkt nicht, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das dazu jetzt geführt hat, dass die Hände in den Schoß gelegt werden, sondern im Gegenteil, dass es eher wachgerüttelt hat, dass es so eben nicht geht, dass diese Schnellschüsse, zumal ja nun auch viele formelle Fehler zu einer weiteren Verunsicherung geführt haben, also formelle Fehler der Verordnung, die jetzt zu einer Aufhebung in anderen Bundesländern geführt hat oder geführt haben. Insofern habe ich eher das Gefühl, dass die Mietpreisbremse zum Wachrütteln angeregt hat.
Herr Landsberg, wie sehen Sie das perspektivisch? Müssen sich Menschen zunehmend Sorgen machen, dass dieses Verhältnis Gehalt und Wohnkosten, ja, dass die Schere doch immer weiter auseinandergeht?
Ich glaube das nicht. Die Politik auf Bundes- und auf Landesebene, auch auf der kommunalen Ebene, hat das Problem erkannt. Es gibt ja kaum noch eine Rede, auch Regierungserklärung, wo das nicht eine Rolle spielt. Das wirkt nicht sofort, aber das wirkt mittelfristig. Und einen letzten Aspekt will ich gerne noch nennen. Wir reden ja alle von der Digitalisierung. Die wird unsere Arbeits- und Lebenswelt verändern. Sie werden demnächst eben auch im ländlichen Raum ihren Job machen können. Das wird die Pendlerströme verändern und das wird vielleicht auch das Zusammenleben verändern, sodass ich eigentlich eher optimistisch als pessimistisch bin, gebe aber nochmal zu bedenken, wir haben ja hier sehr viel über Regulierung und was man noch alles machen kann. Man muss natürlich auch aufpassen, wenn man zu viel reguliert, dann investiert irgendwann gar keiner mehr in den Wohnungsbau und das wäre auch schlecht.
Herr Metzger hat eben noch mit dem Finger gewunken, als Sie Digitalisierung sagten, im Prinzip die Lebensräume verändern sich. Teilen Sie diese Ansicht, dass sich das verändert und die Menschen womöglich wieder aufs Land ziehen, weil dort sie arbeiten können?
Oh, ich habe mich nicht in Bezug auf die Digitalisierung gemeldet. Ich würde das nicht ausschließen, dass das Wohnen und Arbeiten und Leben auf dem Land wieder interessanter wird. Ich wollte aber eigentlich an die viel interessantere Frage oder für mich gerade interessantere Frage nochmal anschließen und mich sozusagen zwischen den beiden geäußerten Positionen gerade verorten und schon darauf hinweisen, dass ich jetzt kurzfristig in der Situation, wo wir gerade stehen, nicht sehe, dass sich in nächster Zeit an der Situation auf den Wohnungsmärkten was verändern wird, aber ich eben deswegen nicht die langfristige Hoffnung aufgeben würde, dass sich da durchaus was verändern kann, weil ich glaube, dass eben jetzt gerade mit eben Diskussionen unter anderem, wie wir sie heute geführt haben, eben durchaus dann Umdenken einsetzt, wo man eben auch ein bisschen begreift und klarer sieht, was in den letzten 20, 30 Jahren vielleicht auch für politisch nicht so gelungene Weichenstellungen gemacht worden sind, die man jetzt vielleicht wieder ändert.
Gut, dann muss man mal darauf achten, was in Berlin verhandelt und beschlossen wird und wie der Wohnungsmarkt denn beguckt wird von Seiten der Politik. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns im Studio waren. Vielen Dank, Herr Landsberg, dass Sie sich die Zeit genommen haben nach Bonn. Wir sprachen heute in der Redezeit über, wie bleiben Mieten bezahlbar, und die Redaktion hatte Petra Lehnert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.